Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RefLab.
Herzlich willkommen zu Geistzeit. Und nach zwei vielgehörten Folgen mit zwei tollen Gästinnen, endlich mal wieder eine Folge mit dir, lieber Thorsten. Ich freue mich.
Ja, hallo Andi, zurück vom Kirchentag alle und so, ne? Also endlich wieder Alltag und Arbeit. Ich freue mich auch sehr. Wir haben auch ein super spannendes Thema heute. Ne?
Absolut, absolut. Ganz herzlich Servus, Heuzämme und Hallo an unsere lieben HörerInnen. Wir packen ein Thema an, also solange ich systematische Theologie unterrichtet habe, gelehrt habe, war dieses Thema, was wir heute anpacken, für mich immer das Thema, was mir am allerschwersten gefallen ist. Und das hat sich daran gezeigt, wenn ich zum Kreuz Jesu Christi und zur Frage, was soll das alles mit dem Kreuz? Warum ist er gestorben? Hätte das nicht auch anders gehen können? Wozu das Kreuz? Was ist auf Golgotha? Was ist an Karfreitag geschehen? Also immer, wenn ich diese Frage in Vorlesung behandelt habe, danach konnte ich mein Pulli, mein T-Shirt direkt mal zum Durchlüften aufhängen und das wanderte dann danach in die Wäsche. Es hat mich einiges an Schweiß gekostet. Die Gründe dafür werden vermutlich in diesem Podcast selber offenbar werden. Hast du dich auch schwer getan oder war das für dich irgendwie schon immer? Ich kann es fast nicht glauben, weil du hast ja auch große Wandlungen immer durchlebt. Ja.
Also das Thema ist mir lange nicht schwer gefallen. Wir werden auf die Geschichte auch kommen. Aber für mich war irgendwie klar, ne, das Kreuz ist wichtig, das Kreuz ist zentral. Und ich habe da im Studium mich beschäftigt, auch am Anfang sehr intensiv und hatte das Gefühl, nee, ich kann, glaube ich, gut sagen, was man sagen kann und was nicht. Und ich war ja lange in so einer Lage, ne, wo ich dachte, in der Kirche, da sind viele so liberal oder progressiv. Die nehmen es gar nicht ernst. So, und das Kreuz und Jesu Opfer, und das ist total wichtig. Und das muss man verstehen. Und man muss es auch erklären können, das ist eine Herausforderung. So, und ich war da lange, bestimmt 20 Jahre, also völlig safe mit, bis ich gemerkt habe, sehr konservative Menschen, die haben da irgendwie spezielle Gedanken. Da habe ich mir gedacht, ja, also muss das so sein wie die? Also ein bisschen komisch. Bis ich gemerkt habe, die wollen, dass das die einzige Idee ist, wie man das überhaupt machen kann. Damit habe ich mich dann doch schwer getan. Also dieser wachsende Extremismus, Fundamentalismus in manchen Kreisen. Aber wir kommen drauf. Ich halte das nach wie vor für ein super spannendes und wichtiges Thema.
Ja, ich war beteiligt vor etlichen Jahren an einer, was war das, die Goslar Botschaft zum Kreuz als der Mitte des Heils. Da haben wir mit vielen Theologinnen und Theologen so eine Erklärung formuliert. Und wenn ich da heute drauf zurückgucke, denke ich auch, das könnte ich so nicht mehr sagen, das könnte ich so nicht mehr unterschreiben. Und da ist mir auch aufgefallen, bei mir ist einiges gegangen. Also die Analyse ist ziemlich klar, müssen wir hier nicht großartig nochmal wiederholen. Die Diagnose ist lange gestellt. Die einen sagen, ja, das Kreuz, jo, dumm gelaufen, hat aber keine weitere Bedeutung. Man kann auch ohne das Kreuz, ohne den Glauben an das Kreuz Jesu Christi, kann man sehr gut Christ sein und so weiter. Und die anderen sagen, nein, das muss diskutiert werden und die Diskussionen sind heftig. Wir haben vor Ostern relativ knallauffall ein Dossier gestartet über Karfreitag, über Ostern. Das findet ihr auf unserer Webseite fokustheologie.ch. Da sind bisher drei Basistexte drauf. Also wirklich so 12, 13, 14 DIN A4 Seiten zum Downloaden und zum Lesen. Da kommt noch ein vierter dazu und jetzt fügen wir mit dieser Folge einen ersten Podcast dazu und fragen nochmal ganz frisch neu, tun so, als hätten wir da lange gar nichts mit zu tun gehabt. Wozu eigentlich das Kreuz? Was ist da passiert? Welchen Sinn hat der Tod Jesu Christi für uns heute? Und es ist ganz gut, wenn wir uns mal ein wenig für ein paar Minuten zurückversetzen in die Zeit, wo sich die Menschen das zum ersten Mal gefragt haben. Denn es ist ja schon eine interessante Geschichte. Eine Folterung, ein grausamer Tod, eine Inszenierung der Verachtung und auch des Verfluchtseins, des Verdammtseins, die wird jetzt im Neuen Testament interpretiert als ein Heilsereignis, also als ein Ereignis, wo Gott am Werk ist, wo Gott irgendwie beteiligt ist und wo Gott was Gutes gemacht hat zugunsten der Menschen. Alleine diese Beobachtung, mal so ganz an den Anfang zu stellen, zeigt schon, da ist irgendwas passiert. Und ich erinnere mich noch gut, zuerst haben wir Texte über die Auferstehung online gestellt, die kommen von dir, und danach Karfreitag, also das Sterben, der Kreuzestod Jesu Christi. Und diese Reihenfolge hat auch einen sachlichen Grund.
Ja, genau, denn niemand stand unterm Kreuz und hatte dabei erbauliche Gedanken. Die standen da nicht, die Jünger, und haben gedacht, da stirbt er für uns, seht das Wunder der Liebe und so. Die waren alle weg, die waren alle feige, die haben sich versteckt, die sind weggerannt und waren erschlagen in ihrem Glauben. Einige Frauen standen da, so, sie waren die einzigen, und die hatten keine Theologie im Kopf, sondern Mitleid, Mitgefühl, Erschlagenheit. Erst von der Auferstehung her, erst von der Begegnung mit dem Auferstandenen her, kommt offenbar dieser Prozess in Gang zu fragen, aber warum dieser Weg durchs Kreuz? Und dann entstehen Deutungen. Insofern macht schon Sinn, auch überhaupt erstmal zu schauen, von der Auferstehung zum Kreuz.
Absolut. Und wir betonen das deshalb, weil man ja doch auf den Gedanken kommen könnte, jetzt erscheint er, der gestorben war, der gekreuzigt worden ist. Jetzt ist doch alles klar. Stimmt nicht. Jesus ist auferstanden. Jetzt haben wir ein heftiges Problem. Denn wir müssen irgendwie jetzt, wenn das stimmt, dass Gott hier seine Finger im Spiel hat, wenn das stimmt, dass er beteiligt ist, dass er Jesus Christus, als Herrn eingesetzt hat, gerechtfertigt hat durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, dann verlangt sein Kreuzestod nach einer theologischen Deutung. Und es braucht in der Tat ein hohes Maß an Ergriffenheit, an Begeisterung und eben auch an Kreativität, um diesen Tod Jesu als ein Ereignis zu interpretieren, aus dem positive Wirkungen hervorgegangen sind. Da galt man in der Antike schnell als verrückt, ne? Also Lukian von Samosata, er sagte, alle, die da an den Gekreuzigten glauben, das sind Kakodaimones, die sind verrückt. Das war tatsächlich in der Antike, das konnte dich auch was kosten. Man wollte das Kreuz und auch das Kreuz als Zeichen nicht in der Öffentlichkeit haben. Und durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten war irgendwie eine Atmosphäre gesetzt, wo die gesagt haben, da wagen wir uns jetzt dran. Wir versuchen das zu deuten. Und der Art und Weise, wie sie es geschafft haben, wie sie es gemacht haben und auch dem, was da an konkreten Deutungen rausgekommen ist, der gehen wir ein bisschen auf die Spur.
Genau. Und so einfach ist es ja jetzt auch nicht, ne? Also es stehen überall Verse im Neuen Testament, die das so deuten. Und das nimmt man dann mit modernen Begriffen zusammen. In den Bibeln, die wir lesen, steht manchmal Opfer, manchmal Sühne. Ich weiß nicht, ob es Übersetzungen auch gibt mit Stellvertretung. So einfach und klar ist das alles gar nicht, was die bedeuten. Und so vor allem, es sind ja in der Regel Einzelverse. Es gibt ja keine langen Kapitel, wo einfach mal erklärt wird, warum ist Jesus gestorben, und dann kommen drei Seiten. Es gibt zwei Kapitel über, warum wir spenden sollen für Jerusalem. Es gibt drei Seiten, was ist mit Israels Erwählung. Aber es gibt nie auch nur eine Seite am Stück, die mal sagen würde, warum ist Jesus gestorben. So, man muss sich da schon was zusammensuchen.
Das Neue Testament bietet uns auch nicht ein einziges Kapitel oder auch nur einen einzigen geschlossenen Abschnitt, wo wir eine theologische Deutung des Kreuzestodes Jesu hätten. Wir vergegenwärtigen uns das also noch einmal. Es gibt in dieser Zeit, in diesen Tagen, Monaten und Jahren nach Tod und Auferstehung Jesu, gibt es anscheinend zunächst einmal nichts, worauf die zurückgreifen könnten, um den Tod Jesu zu deuten. Es gibt weder Erklärungen von Jesus selbst, sodass die, wie du am Anfang gesagt hast, da gestanden hätten unterm Kreuz und hätten gesagt, jetzt passiert's, das hat er ja schon erzählt und erklärt. Es gibt ja noch überhaupt gar keine Evangelien, sondern die kommen ja jetzt erst in diesen Jahrzehnten danach. Und auch aus der Tradition und auch ja aus dem, was vom Alten Testament her vorgegeben ist, ist es nicht einfach so, dass man zurückgreifen könnte und könnte auf einen eindeutigen Schatz oder ein eindeutiges Konzept an Deutung dieses Ereignisses jetzt zurückgreifen. Und doch tun sie es. Und das Erste, was geschieht, ist, sie finden sich zu einer Erzähl- und Deutegemeinschaft zusammen. Das ist ja der Clou der Evangelien. Das Erste, was passiert ist, sie setzen sich mit unterschiedlichen Leuten, unterschiedliche Verfasser nochmal hin und schreiben das mal auf. Sie geben dieser ganzen, diesen Ereignissen, diesen Erlebnissen, geben sie eine narrative Struktur. Das heißt, Deutung geschieht, und davon sprechen die Evangelien, geschieht erst einmal durch Narration, durch Erzählung und durch eine Gemeinschaft, die sich zusammensetzt und erstmal sagt, was, wir verstehen das nicht, wir müssen das interpretieren, wie sollen wir das interpretieren? Wir halten jetzt erstmal nochmal so den groben Gang der Dinge fest. Was uns aber noch mehr interessiert jetzt, ist nicht einfach nur das, sondern diese Narration greift jetzt zurück auf etwas, was ihnen als Ressource zur Verfügung stand. Und das Ganze funktioniert so. Die Urchristenheit, die ersten Christinnen und Christen, nehmen bestimmte Bereiche, und das sind jetzt bildspendende Bereiche. Aus diesen bildspendenden Bereichen übernehmen sie einen oder mehrere Aspekte und übertragen diese Aspekte auf den bildempfangenden Bereich. Und das wäre jetzt eben das Ereignis der Kreuzigung, der Tod und das Sterben Jesu Christi. Und es gibt jetzt ganz, ganz viele Bilder, mit denen der Tod Jesu gedeutet wird. Also ich schätze mindestens 20 bis 25. Aber man kann sich mal die Mühe machen und kann das so ein bisschen clustern. Da stellt man fest, es gibt so 4, vielleicht 5 dominierende. Wollen wir die mal kurz vorstellen? Diese dominierenden Hauptbereiche, diese dominierenden Bildbereiche. Ich fange mal an, Thorsten. Das erste sind natürlich Bilder aus dem Bereich des Kultes. Also häufig deutet das Neue Testament den Tod Jesu mit Hilfe von Elementen, die den Menschen aus der damaligen kultischen Opferpraxis bekannt waren. Und natürlich spielt jetzt hier der Opferkult des Alten Testamentes eine ganz, ganz wichtige Rolle.
Genau, und den werden wir gleich näher erklären. Wir merken uns einfach nur mal, ne, es gibt Passahlamm, es gibt Opfer, es gibt Aussagen, Stellvertretung für. Es gibt Zusammenhänge mit dem Sühnekult, Sühne. Und was das bedeutet, dazu gleich mehr.
Exakt, deswegen springen wir hier so ein bisschen drüber, weil gleich geht es um Sühne, Opfer, Stellvertretung, um diese großen Begriffe. Nur schon mal jetzt, das sind keine biblischen Begriffe, sondern das sind schon Begriffe, das sind wie Begriffe, unter die du ganz viele Bibelstellen sammeln kannst, wenn du willst. Aber da ist auch einiges schiefgegangen, werden wir uns gleich angucken. Ich fand es spannend zu sehen, es gibt einen riesigen Bereich, das ist der Bereich des sozialen Lebens, aus dem sozusagen, ja, der angezapft wird, um den Tod Jesu Christi zu deuten. Also das ist häufig, wenn es heißt, Jesus ist gestorben für uns oder für alle oder für Gottlose oder für den Brüder oder für mich. Also das sind immer diese Für-Formulierungen, diese Hyper im Griechischen Formulierung.
Genau, und das sind lauter Gedanken, die nicht verbunden sind mit Sühne und Opfer. Im Judentum gibt es eine breite Tradition, dass man sagt, die Märtyrer im Kampf gegen die Makkabäer, die haben für uns gelitten. So, oder wenn du in Südafrika sagst, Nelson Mandela hat für uns gelitten. Jahrzehntelang war der im Gefängnis. Oder wenn du sagst, Martin Luther King hat sein Leben gegeben für die Bürgerrechtsbewegung, für die Befreiung. Das ist auch im Neuen Testament. Auch Paulus kann sagen, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. So, das sagst du über viele Soldaten. Viele, die haben ihr Leben für uns gegeben, für die Heimat. Und das ist ein großer Bereich im Neuen Testament. Das ist nicht kultisch, das ist nicht Sühne, das ist nicht Opfer, das ist sozial für andere sein Leben geben.
Es geht hier um Lebenshingabe, die kennt man auch aus der hellenistischen Freundschaftsethik. Ja. Dass der eine für den anderen in die Bresche springt, dass der eine für den anderen etwas tut, weil der es nicht tun kann und so weiter und so fort. Das andere sind Bilder aus den Bereichen von Strafrecht oder auch von Besitzrecht. Also das eine, da ist so das Bild, es findet eine Gerichtsverhandlung statt. Gerichtsverhandlung, Anwalt, Angeklagter, Kläger und Richter. Und da sagt man, was ist geschehen, als Jesus gestorben ist? Naja, das ist so, als würde jemand bei einer Gerichtsverhandlung Folgendes erleben. Der Täter, die Täterin, ja, die Schuld ist festgestellt. Ein analytisches Urteil ist gefällt worden. Du bist schuldig im Sinne der Anklage. Das Urteil steht auch eigentlich fest. Und jetzt tritt in diesem Gerichtssaal urplötzlich ein anderer auf und sagt, ich trete an die Stelle des Schuldigen und ich übernehme für den oder die, übernehme ich das. Ich erfülle die Auflagen sozusagen des Gerichts.
Genau, das Neue Testament erklärt an keiner Stelle so einen Zusammenhang, aber es erzählt so. Ne? Also zum Beispiel Barabbas, ne, bei Pilatus sagt, wer soll sterben, Barabbas oder Jesus? So, das Volk, wer will dann, Jesus soll sterben? Und dann heißt es ja, und Jesus nahm den Platz ein und Barabbas, der zum Tode verurteilt wurde, ging frei aus. So oder ein bisschen ähnlich, sein Leben als Lösegeld geben für andere, so dass auf dem Sklavenmarkt, ne, da jemand soll versklavt werden und dann steht jemand auf und sagt, nein, lass ihn frei, er hat Frau und Kinder, nehmt mich quasi als Ersatz. So, und auch dies Bild gibt es, und das sind so Strafrecht, Besitzrecht, jemand tritt an die Stelle von jemand anders, damit in diesem Rechtszusammenhang das hier ausgeglichen wird.
Und das ist eine Art Tausch, der da stattfindet, mal die Gerechtigkeit der Person, die eintritt, ne?
Ja.
Und die für einen Menschen an dessen Stelle tritt und dann umgekehrt bekommt die Person, die vertreten wird, bekommt eben die Gerechtigkeit. Also ein Austausch von Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit oder wie du gesagt hast, auf dem Sklavenmarkt Freiheit gegen Gefangenschaft wird ausgetauscht. Da findet ein Herrschaftswechsel statt. Als letztes, ja, das sind so tolle Bilder, die aus dem Bereich des landwirtschaftlichen Lebens kommen. Kennen wir alle. Wenn das Weizenkorn nicht reingeht in die Erde und sich sozusagen aufgibt, dann entsteht auch keine Pflanze, die dann zigfach Frucht bringt. Also das ist so alles aus Landwirtschaft oder auch ja, also was Bauern, Landwirte machen oder auch Gemüsebau oder Getreidebau. Aus diesem Bereich kommen auch ganz, ganz viele Metaphern und Bilder, die da verwendet werden.
Genau, das Korn muss sterben, so Johannesevangelium, Paulus hat das auch hier, ne, es ist ja jetzt nicht Sühne oder Opfer oder sonst wie, aber ein Bild der Verwandlung. Leben muss gegeben werden, Tod muss durchgangen werden, dass neues Leben entsteht. Ich glaube, das sind so die vier Bereiche, die man im Neuen Testament findet. So, und das sind Bereiche, in jedem Bereich ja mehrere Untersachen. Also ihr seht, es ist schon ein bisschen wild und bunt. Ne?
Ja, absolut, ja, absolut. Genau. Weißt du mir auch noch, der Hirte, auch aus dem Bereich von Landwirtschaft und Hirtendasein, der gibt sein Leben für die Schafe. Ne? Und schon mal im Hinterkopf behalten, diese Dahingabe des Lebens, also haben wir jetzt schon an mehreren Stellen gemerkt, ne? Und bedeutet immer etwas Unterschiedliches und bedeutet eben nicht immer kultische Sühne. Das können wir an dieser Stelle schon mal beachten. Trotzdem ein kleines Fazit.
Ja, also ich glaube, die meisten, die Bibel mal so ganz durchlesen oder so, hätten danach Schwierigkeiten zusammenzufassen, wofür ist Jesus gestorben. So, sie würden sagen, da stand ganz viel, ich müsste mich jetzt nochmal sortieren. Dass dieses Gefühl der ersten Bibellektüre, sich mal zu merken, so ist ganz gut. Ich glaube, auch die allermeisten Menschen, die man fragt, tun sich schwer, es auf den Punkt zu bringen, dass ein gutes Gefühl. Man hat nichts falsch gemacht. Es ist bunt. Viele Bilder, Erzählungen, Metapher, Gleichnisse, so. Und wir bringen jetzt mal ein bisschen Ordnung rein. Naja, oder sagen wir mal so, die Theologiegeschichte hat versucht, sehr viel Ordnung reinzubringen. Das müssen wir uns jetzt mal anschauen und gucken, was trägt davon, was ist wichtig, wo sind aber auch echte Schwierigkeiten, ne, im Umgang mit diesem biblischen Bild.
Ja, es gibt im Neuen Testament nicht die eine Deutung des Kreuzestodes Jesu. Und ich habe da ein Zitat von Edmund Schlink aufgeschrieben, der sagt eben, dass die Heilsbedeutung vom Jesu-Tod unser Begreifen übersteigt, wird gerade durch das Nebeneinander mehrerer Auslegungen und die Verwendung mehrerer Begriffe und Schemata, die sich nicht völlig zur Deckung bringen lassen, ersichtlich. Das alles besagt, dass die Bezeugung der Heilsbedeutung des Kreuzes wegen der überwältigenden Einzigartigkeit dieses Ereignisses unabgeschlossen und für weitere Deutungen offen bleibt. Und an diese Deutungen hat man sich gemacht im Laufe der Theologiegeschichte. Thorsten, lass uns sprechen über Sühne, Stellvertretung, Opfer, was ist das alles? Wir haben das genommen, weil dort auch die heißen Diskussionen bis auf den heutigen Tag ja stattfinden. Und das wollen wir jetzt mal ein bisschen versuchen zu erhellen.
Ja, und ich erzähle das einfach mal, wie ich mir das so in den ersten 3-4 Jahren meines geistlichen Lebens so erschlossen habe. Weil, ich bin zum Glauben gekommen in einer Zeit, intensiv Bibel gelesen, Gottesfrage, Jesusfrage. Für mich war die entscheidende Frage, ob Jesus lebt. So hätte mich jemand gefragt, ja, aber die spannende Frage ist doch, warum er gestorben ist, hätte ich gesagt, ich finde die Frage nicht spannend, er ist gestorben, weil sie ihn gehasst haben. Sie haben ihn gehasst, die Römer offensichtlich und ein Teil der jüdischen Führung, und darum haben sie ihn umgebracht und so, nicht? Aber lebt er? Also ist er Gottes Sohn? Können wir heute, hat das heute Bedeutung? Das hängt daran, Tod finde ich eigentlich klar. So, und dann war für mich C.S. Lewis in 1991, 92 tatsächlich so der erste Theologe, den ich neben Bibel und Theologiestudium und so gelesen habe. Theologiestudium, erstes Semester, ist man fast immer komplett überfordert, was das alles soll und so. Und C.S. Lewis, anglikanischer, man kann auch sagen evangelikaler Apologet und so, der macht da sehr stabile Angebote, das zu verstehen. Und bei ihm habe ich mich erstmal sehr wohl gefühlt. Er selbst beschreibt oft, er war Atheist und so und sagte als Atheist, hat er beim Christentum, beim Kreuz immer so ein komisches Gefühl gehabt. Zitat, er sagt, bevor ich Christ wurde, hatte ich immer den Eindruck, das Erste, was ein Christ glauben müsse, sei eine bestimmte Theorie über den Sinn und Zweck dieses Sterbens Jesu, Tod am Kreuz. Nach dieser Theorie wollte Gott die Menschen strafen, weil sie von ihm abgefallen und zu dem großen Widersacher übergelaufen waren. Aber Christus erklärte sich bereit, sich an unserer Stelle bestrafen zu lassen, und so ließ Gott uns laufen. Und Lewis sagte, also das ist doch intellektuell schwierig, moralisch schwierig, das ist alles ganz komisch. Und da habe ich genickt so als junger Gläubiger und sagte, also das habe ich ja noch nie gehört irgendwie, war unschuldig verschont von vielen. Und habe mir einfach so überlegt, was sind das für Ideen? Naja, Ideen, die kenne ich. Ich habe Germanistik studiert, ich habe extrem viel gelesen, ich kenne das aus der Schule. Ich habe Iphigenie gelesen, Iphigenie, und das gibt's bei den Griechen, das gibt's bei Goethe. Wie ist das bei Iphigenie? Das ist die ganze Geschichte von Agamemnon. So, ne? Er hat mal die Göttin Artemis verärgert. Er hat mal auf einen jagten Hirsch geschossen, in ihrem Hain, war ein bisschen arrogant, hat sie ihn gehasst für. Und er hat sich verfehlt, er hat sich verfrevelt an ihr. Und sie hat einfach gesagt, Kopf, stopp, Wind aus, du bewegst dich nicht mehr vom Fleck. Er wollte zum Krieg, er wollte mit seinen Leuten los, aber kein Wind, gar nichts. So, und da war er echt fertig, und da hat der Seher ihm gesagt, hör mal zu, du hast ein Riesenproblem. Du hast die Göttin Artemis, die hast du richtig verärgert, die hast du erzürnt. Und du musst jetzt Sühne leisten. Du musst jetzt ein Opfer bringen, das sie von ihrem Zorn ablassen kann. Ja, was soll ich denn da machen, sagte er. Und der Seher sagt ihm, du musst deine Tochter Iphigenie opfern. So, sie muss sterben für deine Schuld, damit die Göttin dir wieder wohlgesonnen sein kann. So, und dann gibt's da Varianten noch und noch. Es gibt so eine Variante, da ist die Göttin auch halb nett. Die sagt, ja, komm, das arme Mädchen. Und so, sie opfert dann an der Stelle des Mädchens eine Hirschkuh. Aber dafür muss Iphigenie allein auf eine Insel Priesterin sein. So, und ich dachte, meine Güte, also wenn du so eine Göttin hast, da brauchst du auch keinen Teufel mehr. Ne? Das ist ja irgendwie ganz doof. Also gut, dass C.S. Lewis das auch so sieht. So ein Sühne und so ein Opferdenken, das ist doch hoffentlich nicht biblisch. Das ist ja schon auch irgendwie scary sowas. Ne?
Ja, aber Thorsten, viele Leute würden das ja jetzt genau so behaupten.
Ich hoffe nicht, oder doch?
Und diejenigen, die damit nichts anfangen können, kritisieren das dann auch. Und auf allen Seiten macht man sich teilweise herzhaft wenig Mühe, einmal echt hinzusitzen und zu sagen, ja, aber was ist denn dann das, was wir als Sühne bezeichnen, wenn wir mit diesem Begriff dieses Geschehen beschreiben oder in diesen Begriff ein Geschehen fassen, was wir aus dem Alten Testament kennen. Ne? Also der Begriff Sühne kommt vom althochdeutschen Suona und meint, also es kommt tatsächlich aus dem Bereich, ja, es ist ein juristischer Begriff, es bedeutet Urteil, es bedeutet Gericht im Sinne von einem ausgleichenden Ersatz, der hergestellt werden muss. Es geht also um die Versöhnung von zwei Parteien, die miteinander streiten. Ein Streitender oder ein Fordernder, da ist irgendetwas geschehen, was ausgeglichen werden muss. Und nicht nur materiell muss es ausgeglichen oder wieder gut gemacht werden, sondern Sühne kann zum Beispiel auch geschehen durch Demütigung. Mhm. Ja? Dass meine Ehre ist irgendwie verletzt oder angekratzt worden und jetzt demütigt sich der andere oder er lässt sich demütigen, er wird gedemütigt und dann wird da irgendwie was wieder zurechtgebracht. Mhm. Bis hin zu solchen Geschichten eben, dass da konkret geopfert werden muss, bis hin auch zu Menschenopfern, damit irgendwie etwas wieder ausgeglichen wird. Wir glauben, nee, das ist nicht das, was der alttestamentliche Sühnekult gemeint hat und das ist nicht das, was dort geschehen und erlebt worden ist.
Und in diesem Alltagssinne ist Sühne also nichts Schlechtes, also ist doch völlig klar, wenn du irgendwo randaliert hast und irgendjemandes Wohnzimmer in Schutt und Asche gelegt hast und so, da kannst du doch nicht sagen, jetzt tut's mir leid, sorry, und sagen, es ist gut oder so. Also natürlich, also, Schuld bekennst du. Sühne als Wiedergutmachung, ne? Entweder du räumst da alles auf oder du bezahlst es oder sonst. Durch die ganze Bibel und hoffentlich auch im wirklichen Leben ist doch klar, wenn du was kaputt machst, mach es wieder ganz. Hast du etwas zerstört, kauf es neu. Wiederherstellen an sich, null Problem. Völlig in Ordnung, völlig normal. In diesem Sinne ist der Zusammenhang von Schuld und Sühne eine Grundfigur der Gerechtigkeit.
Ja. So. Und Gott regelt das auch im Alten Testament. Diese nicht kultische Sühne ist durch ganz bestimmte Gesetze, durch bestimmte Vorgaben, ist das ganz klar geregelt. Was soll da wieder gut gemacht werden? Wie soll es wieder gut gemacht werden? Und mit welchem Sühnemittel soll es wieder gut gemacht werden? Uns interessiert jetzt natürlich jener Bereich, den wir kultische Sühne nennen. Also das, was sich am Heiligtum, Stiftshütte, dann später der Tempel, der erste Tempel, der zweite Tempel, was sich dort abgespielt hat. Ja. Wollen wir dem mal nachgehen, Thorsten? Also das Allerwichtigste vielleicht direkt mal zuerst. Im Unterschied zu allen möglichen anderen Vorstellungen, die wir aus der Religionsgeschichte kennen, ist Gott im Alten Testament nicht das Objekt des Sühnegeschehens, sondern Gott ist der Geber, Gott ist das Subjekt des Sühnegeschehens. Das heißt, Gott ist aktiv. Er ist hier nicht einfach der Empfänger von etwas, was ihm zurückerstattet, bezahlt oder wie auch immer werden muss, sondern das ist total wichtig. Er ist hier Subjekt, er ist der Geber, der sich das ganze Ding ausdenkt und dieses grandiose Angebot und Geschenk, diese Gabe des Sühnopferkultes auch seinem Volk macht. Damit wäre schon mal ganz, ganz viel gewonnen, wenn man das beherzigen würde.
Genau, und da erinnere mich gut, ich habe ab 1993 in Tübingen studiert und in Tübingen habe ich große Klarheit in meinem Kopf gekriegt an der Stelle. Ich kam so her von C.S. Lewis und von anderen und hat auch das Gefühl, also Gott kann doch jetzt nicht sein wie die Artemis und da in sinnloser Grausamkeit Menschenopfer oder sonst wie erwarten. Das wäre ja gar nicht gerecht. So, und in Tübingen habe ich bei Hartmut Gese, bei Ottfried Hofius, bei Peter Stuhlmacher, bei vielen anderen es gelernt, wie du es gesagt hast. Der Opferkult im Alten Testament funktioniert anders. Anders als in der Umgebung, anders hier als bei den Griechen. Es ist nicht, dass Menschen einen zürnenden Gott besänftigen müssen. So, es gibt Opfer als ich gebe der Gottheit etwas, damit die Gottheit mir etwas gibt. Das ist im Alten Testament auch vorausgesetzt, dass die Leute so denken. Aber wenn wir uns das dann anschauen, Psalm 50, ne, ihr könnt mir nichts geben.
Alles
also
gehört
Opferkritik mir. Bei den Propheten in dem Psalm. Gott weist mehrfach ein Opferdenken zurück, wie es in der Umgebung Israels eigentlich üblich war. Sühne, die ganzen Ausdrücke dafür, alles komplex. Es gibt wenig erklärende Texte, aber zwei Verse sind da sehr, sehr bedeutsam. Wir können ja jeder einen nehmen. Der erste, dritte Buch Mose, 10, Vers 17. So, da heißt es, warum habt ihr das Sündopfer nicht an heiliger Stätte gegessen? Irgend so einen Konflikt brauchen wir jetzt nicht. Und dann sagt Gott, denn es ist hochheilig. Nee, Mose sagt es über Gott. Und Gott hat es euch gegeben, um die Schuld von der Gemeinde zu nehmen und für sie Sühne zu erwirken vor dem Herrn. So, und Gese und alle haben uns dann mit leuchtenden Augen klar gemacht, das ist die biblische Botschaft. Nicht Menschen versuchen, Gott gnädig zu stimmen. Der gnädige Gott richtet einen Sühnekult ein, indem er bahnt einen Weg der Gnade, der Barmherzigkeit. Er bahnt einen Weg, dass die sündigen Menschen mit ihm versöhnt werden können. So, Gott ist der Versöhnende. Er gibt das Sündopfer. Er gibt die Sühne. Er ist es, der will und den Weg schafft, dass Sühne, Versöhnung mit Gott erwirkt werden kann.
Der zweite Vers kommt auch aus Levitikus, drittes Buch Mose, 17. Kapitel, Vers 11. Da geht es um das Blut. Denn das Leben des Körpers ist in seinem Blut. Und nur für den Altar habe ich es euch überlassen, damit es eure Seelen entsündige, denn das Blut bewirkt Sühne für das Leben. Thorsten, wir müssen jetzt aber echt irgendwie da jetzt nochmal konkreter werden. Was geschieht denn da jetzt ganz genau? Also, um das nochmal zusammenzufassen. Es ist nicht so, dass ein Mensch auf die Idee kommt und sagt, oh, ich bin schuldig geworden, und ich muss das wieder gut machen. Und jetzt geht es um kultische Sühne. Es geht um das Gottesverhältnis. Und jetzt muss ich Gott etwas geben, damit das zwischen ihm und mir wieder in Ordnung kommt. Ich muss irgendwie seinen Zorn besänftigen oder ich habe ihm da was weggenommen, was ich ihm jetzt wieder zurückerstatten muss. Sondern es geschieht hier ja etwas anderes. Man kann sich das auch man kann sich das auch gut dadurch deutlich machen, dass es im Alten Testament das Sühnemittel, was gegeben wird. Es ist also nicht so, dass man sagt, ja, der Schaden und die Schuld, die entstanden ist und die du durch dein moralisches Fehlverhalten oder auch durch dein Fehlverhalten gegenüber Gott und den Mitmenschen, was da entstanden ist, das wird jetzt sozusagen gegengerechnet und der exakte Ausgleich dafür wäre ein Opfer A, B, C oder D. Sondern im Alten Testament wird ganz peinlich genau deutlich, erstens, wenn du in der Logik tickst, kommst du irgendwann auf die Idee und opferst Menschen. Weil das Opfer eines Menschen, mehr können wir nicht opfern. Und damit kannst du dir dann sozusagen sicher sein, jetzt sind die Götter wieder ruhig gestellt. Sie haben das bekommen, was sie wollen. Ihr Zorn ist besänftigt. Jetzt ist wieder alles klar. Wir sind versöhnt mit den Göttern. Alles im Reinen. Können wir uns sicher sein. Wir haben gegeben, was wir können. Das ist das Krasseste. Und Gott ist radikal gegen Menschenopfer und sagt, bloß nicht so opfern, wie ihr das von den anderen Völkern kennt. Und das Interessante ist, für dieselbe Sünde kann ein Armer vielleicht etwas mit Mehl und eher so eine Speise opfern, während ein reicher Mensch ein hochwertiges Tier dafür opfern muss. Da sieht man auch, es geschieht hier kein Verrechnungsmechanismus. Das ist keine Kompensationsleistung, wo man mathematisch sagen könnte, A wird gegen B aufgerechnet. Hier geschieht etwas anderes.
Genau. Und also manche deuten das so, ja, aber das Tier muss ja jetzt stellvertretend an deiner Stelle sterben. Also das Tier wird ja bestraft und es ist Gericht und es wird ja tot gemacht und so. Das Tier wird sowieso tot gemacht werden. Man lebt davon, man isst die Tiere. Also es geht jetzt nicht darum, du hast Gott erzürnt, aber er wird dir verzeihen, wenn du dein Lieblingsschaf jetzt eigenhändig erwürgst und wegwirfst oder so. Darum geht's gar nicht. So, es wird kultisch geschlachtet, es wird gegessen. So, es wird gegessen, die feiern die, das wird nicht weggeschmissen oder so. Und spannend ist jetzt die Beschreibung, wie das passiert. Und übrigens, es gibt viele Opferformen. Nicht alles sind Sühne. Nee. Und alle, das ist sehr, sehr, sehr kompliziert. In manchen Zusammenhängen ist dann doch fast alles Sühne, aber in anderen Texten ist längst nicht alles Sühne. Es gibt auch so Hingabe und Feier und Trank und vieles wissen wir nicht mal, wie das genau gemeint ist. Es gibt Schuld- und Sündopfer, die funktionieren so. Du kommst mit dem Tier hin und jetzt wird es ein bisschen interpretativ. Es wird die Hand auf den Kopf des Tieres gestützt. So, du stellst dich vor Gott, vor dem Priester stützt die Hand auf den Kopf des Tieres. So, und dann wird das Tier geschlachtet. Und dann wird das Blut am Allerheiligsten in die Gegenwart Gottes gebracht. Am großen Versöhnungstag ist das so. Das ist in manchen Zusammenhängen so. Und die spannende Frage ist jetzt, warum? Was wird da passiert? Es gibt eine Deutung und so, die sagt einfach, naja, was du in diesem Akt machst, du bekennst dich vor Gott tatsächlich als reinigungsbedürftig, als schuldig. Du bekennst dich vor Gott, so ich brauche Versöhnung. So, und in diesem Opfer wird dann das Blut in die Gegenwart Gottes gebracht. Was lesen wir 17,11? Das Blut ist das Leben. Das Leben ist das Blut. So, und durch die Identifikation mit dem Tier wird dein Leben mit Gott wieder zusammengebracht. Das heißt, Sühne ist an dieser Stelle nicht Zerstörung und Vernichtung dieses Tieres an deiner Stelle. Das wird gegessen danach. So, nein, es ist ein Weg eröffnet durch den Tod, der anerkannt wird als das, was durch Schuld passiert ist, zu einer neuen Gemeinschaft mit Gott. Und das ist ein von Gott gegebener Weg. Es ist eine Gabe, dass Gott Versöhnung möglich macht.
Manche sagen, dass wenn das passiert ist, dass so vor der halben Öffentlichkeit am Altar, am Heiligtum, so auch ein bisschen ein Gemurmel stattfand und dass die opfernde Person tatsächlich den Priestern oder dem Priester, der dieses Opfer dann moderiert, vollzogen, also den Ritus vollzogen hat, dass dort tatsächlich auch Sünden ausgesprochen wurden. Also es geschieht eine Art der Übertragung, aber jetzt nicht etwas Magisches. Das ist keine Substanz, die jetzt von mir übertragen wird und dann wird das vernichtet. Sondern es geschieht eine Subjektübertragung. Das heißt, ich identifiziere mich jetzt in einer gewissen Weise mit diesem Opfertier. Und jetzt wird's für mich eben total interessant, dass in dieser Blutapplikation, also das gewonnene Blut, wird dann wieder in Kontakt, in die Gemeinschaft, in die versöhnte Gemeinschaft mit Gott getragen, am Heiligsten und einmal im Jahr, im Yom Kippur, wie du gesagt hast, im Allerheiligsten. Und dieser ganze Vorgang, der führt jetzt dazu, dass das ist ein Symbol dafür, dass die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt wird. Thorsten, und was ist jetzt das Entscheidende, was passiert? In meinen Augen ist jetzt das Entscheidende eben nichts Magisches. Nichts Magisches. Das bedeutet, es steht da nicht irgendwo fest, okay, für die und die und die Sünden, da verlangt jetzt Gott von dir, dass du das und das opferst und das getötet wird. Da verlangt er von dir, dass du so und so viel leidest. Und jetzt hast du noch ein stellvertretendes Opfer gefunden. Das wirfst du jetzt da in den Ring. Das ist alles nicht das Eigentliche, was geschieht. Und die Kritik, die ja schon im Alten Testament an diesem Opferkult gefahren wird, ist eben haargenau, ich sag's jetzt mal mit meinen eigenen Worten, ihr seid mit eurem Herzen nicht dabei. Die Identifikation geschieht nicht mehr. Ihr in eurem Herzen erkennt nicht, dass ihr Versöhnung braucht, dass ihr der Vergebung bedürftig seid, dass ihr es eigentlich überhaupt gar nicht wieder gut machen könnt. Ihr schämt euch dafür, ihr rechtfertigt euch, ihr entzieht euch eurer Verantwortung und jetzt kommt Gott und er ist der Geber, er ist das Subjekt dieses ganzen Sühnekultes und in meinen Augen, wenn ich salopp sagen würde, macht er das Ganze, um den Menschen den roten Teppich auszurollen. Er lädt sie ein und sagt, du darfst dazu stehen, dass du scheiterst, dass du fehlst, dass du dich versündigst, dass du Schuld auf dich lädst. Ich behafte dich nicht, dass du es wieder gut machen musst. Es gibt nämlich Dinge, die kannst du nicht wieder gut machen. Du bist verstrickt in etwas. Ja, steh dazu, Mach das gemäß der Opfervorschriften, die ich dir gegeben habe. Und wenn du dich jetzt in dieser doppelten Weise identifizierst, dass du sagst, ja, ich stehe dazu und das, was ich getan habe und die Schuld, die ich auf mich geladen habe, das erkenne ich als durchaus verurteilungswürdig. Ich möchte, dass das weggemacht wird, dass das wirklich mein Leben nicht mehr bestimmt, dass ich aus dieser Verstrickung komme. Und wenn du dich identifizierst mit dem Tier und sagst, so wie das Tier jetzt in Kontakt mit dem Heiligen kommt, so auch ich, eigentlich was auch dort geschieht ist, Gott vollzieht seine Barmherzigkeit, seine Großzügigkeit, Gott verzeiht und Gott vergibt. Was Gott dafür aber sozusagen doch sehen möchte oder sehen muss, ist, dass der Mensch eben als ja diese personalen Vollzüge, dass er das innerlich mitvollzieht. Und deshalb die Kritik immer wieder, wenn ihr opfert auf Teufel komm raus, wenn ihr diesen ganzen Opferkult auch bequem für euch einrichtet nach dem Motto, wir wechseln das, also bei Jesus kritisiert in seiner Tempelreinigung, kritisiert er ja diesen ganzen Kult. Und ich glaube, immer wieder geht diese Kritik geht dahin, das ist herzlos, ich will euch, ich will euren Dank, ich will eure Liebe, ich will eure Hingabe, ich will nicht euer Fleisch, ich will auch nicht das Blut. Das, finde ich, rückt es nochmal in eine andere Perspektive.
Genau, und die Dinge muss man so ein bisschen sich mal sortieren. Es gibt ja in der Bibel, im Alten Testament, auch Kritisches zum Kult. Ne? Was soll mir das Geschrei eurer Gottesdienste und das Blut eurer Kälber, das brauche ich alles nicht, das will ich gar nicht. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Jesus sagt das auch. So, und wenn man jetzt mal insgesamt fragt, was ist denn die im Alten Testament die Antwort, wie soll ich mit Schuld umgehen? So, da kann man im Grunde zwei Wege beschreiben. Es gibt den kultischen Weg, Vergebung durch Opfer, durch Sühne. So, und es gibt aber auch einen breiten Strang von Erzählungen. Der Weg ist Umkehr. Also Umkehr. Ninive, die kehren um. Jona sagt denen, ihr liegt daneben, die kehren um. Die tun Buße. So, die fasten und sagen, es tut uns sau leid. Und es ist gut. So, und dann sagt Gott nicht, und jetzt will ich 10.000 Stiere sterben sehen oder so. Gerade im Judentum, wir hatten ja zuletzt Kathi Ehrensberger hier, ich habe es nochmal geguckt, Sühne, Umkehr im Judentum. Wie kommen die denn klar? Die haben ja gerade gar keinen Tempel und so. Die sagen, ja, natürlich, Tempel ist Katastrophe und so. Und wir wissen aus dem Tanach, wir wissen aus unseren Schriften, Vergebung gibt's durch Umkehr. Bei Jesus auch. So, der verlorene Sohn kommt nach Hause, kehrt um und dann sagt Gott auch, der sagt der Vater auch nicht, jetzt muss aber irgendwer sterben, wenn ich dich in den Arm nehmen soll und so. Also auch hier gehört's zusammen und ich finde, das unterstreicht nochmal diese Deutung auch des Sühnekultes. Sühne ist von menschlicher Seite her ein Weg der Umkehr, des Bekenntnisses, der Reue, sie wird zum Ausdruck gebracht und von göttlicher Seite her ein Weg, Barmherzigkeit, Gnade und Barmherzigkeit zum Ausdruck zu bringen. Im Ritual kommt beides zueinander. Und ehrlich gesagt, Abendmahl feiern, ne, ist auch ein bisschen ähnlich, ehrlich gesagt. Ja. Viele Abendmahls feiern, offene Schuld, die Gemeinde bekennt ihre Schuld. So, und dann empfangen wir Abendmahl mit diesen Worten, die ja getränkt sind, voller alttestamentlicher Bilder. Im Grunde ist das eine uralte, lange Tradition, dass Barmherzigkeit Gottes und Umkehr des Menschen zusammenfinden.
Und ich denke, dass darf ja auch mal so hier öffentlich zugegeben werden, auch wenn wir wissen, dass mit dem öffentlichen Schuldbekenntnis und auch mit Beichte in der Kirche Jesu Christi über die Jahrtausende sehr viel Unfug und Missbrauch geschehen ist. Aber meine persönliche Erfahrung ist echt, wenn ich weiß, heute feiern wir zusammen Abendmahl, dann fällt mir manches leichter. Da gucke ich mich um und wir stehen dort und ich kann sagen, ja, gell, wir sind eine Gemeinschaft. Wir wissen alle, wir scheitern. Wir wissen alle, wir verfehlen uns. Mehr oder weniger dramatisch. Wir sind nicht die Besten, wir sind nicht die Schönsten, wir sind nicht vollkommen. Wir sind auf dem Weg. Wir brauchen voneinander und auch von Gott eine gewisse Großzügigkeit, Barmherzigkeit. Und in manchen Fällen, nicht in allen Fällen, aber in manchen Fällen brauchen wir auch echt Vergebung. Und wenn man dann eingebettet wird und die Gemeinschaft der Leute, die im Gottesdienst versammelt sind, alle zusammen das spricht, dann fühle ich mich wie getragen, dann fühle ich mich wie eingeladen. Dann, da passiert auch ein bisschen etwas mit meiner Scham. Da wage ich, aus meinem Schneckenhaus rauszukommen. Mhm. Und ich empfinde das immer wieder als etwas sehr Heilsames, als etwas sehr Schönes für mich.
Mhm. Ja, geht mir auch so. Und was wir bis jetzt so gesagt haben, das war für mich auch 20 Jahre lang ein superstimmiges Paket, biblisches Verständnis von Sühne, dann reformatorische Rechtfertigungslehre, Gottes Gnade wird sichtbar in Christus, er hat sein Leben für uns gegeben. So, und Sühne war immer schon Gabe Gottes. So, Gott gibt seinen Sohn, Gott gibt sich selbst. Gott selbst tritt ein in unser Leben, voller Schuld, voller Versagen, aber auch voller Leid, auch voller Dinge, die uns angetan werden. Und in Christus zeigt Gott seine Liebe und wir empfangen in ihm Gottes Beistand, aber auch Gottes Vergebung, auch Gottes Gnade. So, und das mit verschiedenen Worten zusammenzufassen, als das Opfer, was er bringt, als die Sühne, die daran stattfindet, im Grunde fand ich das alles gut.
Ja.
So, und es gibt in der Theologiegeschichte jetzt aber auch noch ein paar andere Angebote. Da müssen wir jetzt, glaube ich, auch noch mal ein bisschen durch. Ne? Weil andere kennen, glaube ich, nicht so schöne oder erhellende, erschließende Zugänge zu diesem Thema.
Ja, und ich würde damit auch tatsächlich jetzt weitermachen. Ich komme aber noch mal auf zwei Begriffe zurück, die eben in dem, was sich da entwickelt hat, teilweise in der Theologiegeschichte, sehr eng zusammenhängen. Das eine ist der Begriff der Stellvertretung. Mhm. Und bei manchen hat man den Eindruck, wenn sie das, was im alttestamentlichen Sühnekult geschehen ist, übertragen auf Jesus Christus und das, was am Kreuz geschehen ist, dann reduzieren sie häufig Jesus Christus sozusagen auf den, naja, auf den Ersatzmann. So nach dem Motto, in diesem Denkmuster, ja, eigentlich müsste ich jetzt bluten, eigentlich müsste ich sterben und jetzt kommt Jesus halt und er tut Gott Genüge, er stellt das gegenüber Gott wieder her, indem er das halt für mich macht. Und das wäre sozusagen ein einseitiger Gedanke einer exklusiven Stellvertretung, einer Art von Stellvertretung, wo ich nicht mehr beteiligt bin. Deswegen war uns jetzt in den vergangenen Minuten sehr wichtig zu sagen, dass das Sterben und auch die Auferstehung Jesu Christi ist ganz stark inkludierende Stellvertretung. Mhm. Es geht hier um Partizipation, es geht um eine Einladung, ich sage es jetzt mal so biblisch fromm, mit Christus mitzusterben und das auch sterben zu lassen, was nun wirklich auch ja mein Leben zerstört und hindert und schädigt und hemmt. Das alles darf sterben, muss sterben, mit Christus sterben, um mit Christus aufzuerstehen. Und das Zweite wäre der Opferbegriff. Ne? Viele sehen in Jesus einfach den Prügelknaben Gottes. Das muss so sein, weil Gott der gerechte Gott ist, der heilige Gott, und Sünde muss bestraft werden dementsprechend. Das muss wieder ausgeglichen, wieder gut gemacht werden. Hier ist Opfer, wie heißt es, auf Englisch ist es Victim, lateinisch Victima. Ja? Aber was wir jetzt eben eingefordert haben oder deutlich gemacht haben, auch von der Bibel her, es geht um Sacrificium, es geht um Sacrifice, es geht um eine aktive, aus der Liebe kommende Hingabe des eigenen Lebens. Ne? Und das sind schon so Aspekte, wo man dann sehr schnell merkt, ja, das wurde nicht immer so in der Kirchengeschichte berücksichtigt. Wir überspringen 1000 Jahre ungefähr, oder?
Ja.
Also in den ersten 1000 Jahren nach Christi Tod und Auferstehung hat sich ein Modell durchgesetzt, nur ganz kurz, da ging es ganz stark um den Teufel. In Jesu Tod und Auferstehung hat Gott ziemlich listig und ziemlich schlitzohrig den Teufel überwunden und besiegt. Das wollen wir jetzt nicht weiter thematisieren. Wir stürzen uns auf etwas, den Namen haben viele, die uns jetzt zuhören, sicherlich schon mal gehört. Anselm von Canterbury, Satisfaktionslehre und so weiter und so fort. Und ich hau schon mal direkt das Allerkrasseste raus. Es dauerte 1000 Jahre ungefähr. Und dann kommt ein Mann und sagt, das, was wir bisher an Deutungen und Interpretationen über das Kreuz Jesu hatten, es funktioniert doch alles nicht mehr. Und er nimmt eine Metapher, ein Bild, also er hat einen neuen Bildspendenbereich, der ist aber so original gar nicht im Neuen Testament zu finden. Er sagt nämlich, hey, ihr müsst euch das so vorstellen, wie man das so aus unserer Beziehung zu unseren Fürsten und zu denen, die über uns herrschen, kennt. Die beschützen uns. Die schauen, dass das hier alles mit Recht und Ordnung zugeht. Und wir geben denen das ehrfürchtig und dankbar zurück, indem wir Steuern bezahlen und indem wir uns so verhalten, dass denen Ehre gegeben wird. Und wenn dieses gegenseitige Verehren sozusagen die Ehre des Herrschers, des Fürsten, besteht darin, dass sein Land und seine Stadt, dass das floriert, dass die Menschen dort aufblühen und so weiter, dass da gehandelt wird, dass die Sicherheit vor den Feinden da gegeben ist. Und wir geben diese Ehre jetzt zurück. Und das nimmt Anselm von Canterbury und sagt, auf dem Hintergrund könnten wir doch jetzt mal überlegen, dass am Kreuz auf Golgotha die Ehre Gottes wiederhergestellt worden ist. Ne? Wollen wir dem so ein bisschen mal folgen, was der da ausgetüftelt hat und was dann auch daraus geworden ist?
Genau, und du hast es gesagt, ne, dass wir reden hier von 1099, ne, also 1000 Jahre nachdem die Menschwerdung Gottes in Christus im Zentrum stand, schreibt er ein Buch mit dem Titel Cur Deus Homo, warum wurde Gott Mensch? Und jetzt wird die Antwort, um für uns zu sterben. So, und das ist nicht 1000 Jahre davor, so vorher Weihnachten war das höchste zentrale Fest. So, und für uns zu sterben gehörte dazu, aber Auferstehung und Menschwerdung waren wichtiger. Anselm bringt das Kreuz ins Zentrum in der abendländischen, also mittelalterlichen reformatorischen Kirchengeschichte, haben wir eine Konzentration aufs Kreuz, die ist neu. Du hast im Grunde ja das Stichwort gebracht. Anselm hat überlegt, warum musste Gott, Gottes Sohn, für uns sein Leben lassen? So, man könnte doch jetzt sagen, also wir alle haben gesündigt, die einen mehr oder die anderen weniger, manche richtig schlimm, boah, aber was gibt's für fiese Leute oder so. Andere sterben als Kind, ne, oder als Jugendlicher, ja, was haben die schon getan, was willst du da machen? Und dann zu sagen, ja, auch dieser Jugendliche, der jetzt mit 12 gestorben ist, auch für ihn musste Jesus am Kreuz sterben, da fragt sich ja jeder, also so viel Böses hat er doch nie getan und so. Und Anselm sagt, du unterschätzt das Gewicht der Sünde. Unsere Sünde wiegt schwerer. Und da denkst du immer noch, vielleicht hat er einmal seine Mutter belogen, zweimal im Laden geklaut, dreimal auf der Straße angegeben. Richtig mehr, es kommt nicht mal Körperverletzung zusammen. Anselm würde sagen, ja, aber er hat damit Gottes Ehre gestört. So, und wenn Sünde etwas gegen Gott ist, dann ist das Gewicht der Sünde unendlich, weil wir Gottes Ehre geschändet haben, dadurch, dass wir ihm Gehorsam verweigert haben. So, darum ist Majestätsbeleidigung oder Gehorsamsverweigerung gegen den König komplett unverzeihbar. Nicht nur Todesstrafe, da wirst du zu Tode gefoltert, weil du gegen den Höchsten, gegen den König gesündigt hast und gegen Gott. Ja, das ist die allerschlimmste Sünde. So, und darum, weil wir alle gegen Gott gesündigt haben, sind wir, verpflichtet. Und jetzt übernimmt er die Logik des germanischen Rechts seiner Zeit. Mhm. Er sagt, entweder Strafe oder Genugtuung. Entweder Genugtuung, also Wiederherstellung der Ehre dessen, den wir geschädigt haben, oder Strafe erleiden. Weil aber Gottes Ehre unermesslich ist, können wir keine Genugtuung leisten. Wir können Gottes Ehre nicht wiederherstellen. Also muss die Strafe ewig sein. Ewige Verdammnis ist das, was wir verdient haben. Und er sagt dann, nur ein Gott könnte wieder gut machen, was wir angerichtet haben. Ein Mensch muss es aber tun. Und die Lösung ist, dass ein Gottmensch tut, was wir müssen und tut, was nur Gott kann. Das ist in Kürze die Theorie.
Also die größere Ehre Gottes besteht eben darin, dass er nicht die gerechte Strafe vollzieht. Das wäre der Tod des Sünders, das wäre das Ende der Schöpfung. Gott entscheidet sich gegen die Strafe und für die Satisfaktion. Und weil die Satisfaktion nur von einem Menschen geleistet werden muss, aber nicht kann, deshalb wird Gott Mensch, um stellvertretend für uns Satisfaktion zu tun. Es gibt ein ganz, ganz grobes Missverständnis bei Anselm. Und das betrifft eben diesen Begriff des Meritum, der Verdienst Jesu Christi. Also was ist es, was Jesus Gott bringt? Und das Missverständnis ist jetzt, dass ganz, ganz viele Leute behaupten, dass Anselm eben die Lehre vom stellvertretenden Strafleiden hätte. Das bedeutet, die interpretieren Anselm letzten Endes verkehrt. weil sie ihm unterstellen, dass Anselm sagt, ja, es ist halt so, die Ehre Gottes, und das ist eine beleidigte Ehre, und das muss jetzt wieder gut gemacht werden, und deshalb muss da bestraft werden, und jetzt kommt ein Unschuldiger, und der wird bestraft, und dadurch wird das Ganze wieder gut gemacht, und Gott ist also befriedigt. Ne? Und genau das sagt Anselm eben nicht. Ich habe noch mal aus seinem Cur Deus Homo die entscheidende Stelle rausgeschrieben. Das ist ja ein Dialog mit einem fiktiven Gesprächspartner, Boso. Und Anselm lässt Boso sagen, die Frage lautet, weshalb Gott den Menschen nicht auf eine andere Weise retten konnte. Oder wenn er das konnte, warum er auf diesem Wege es wollte. Auf der einen Seite ist es scheinbar Gottes nicht würdig, dass er auf diesem Wege den Menschen rettete. Auf der anderen Seite ist nicht klar, was jener Tod zur Errettung des Menschen beiträgt. Und jetzt kommt's, denn es wäre doch eigentümlich, wenn Gott so sehr Freude an und Bedürfnis nach dem Blute der Unschuld empfände, dass er erst bei vorausgehender Tötung eines solchen Opfers den Schuldigen verschonen wollte oder könnte. Also jeder, der jetzt sagt, ah, wie funktioniert das bei Anselm mit Satisfactio? Ja, ja, Jesus Christus stirbt stellvertretend, er leidet unsere Strafe, damit wird Gott befriedigt. Nee, 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 nee. Thorsten, bei Anselm ist es was anderes. Ja. Was ist es denn? Was ist denn sozusagen der Gottesdienst, den der Gekreuzigte gegenüber Gott bringt? Dieses Opfer, nicht im Sinne von Victim, sondern von Sacrificium.
Ja? Ja, er bringt den Gehorsam, den wir schuldig waren, Gott zu bringen. Das ist das Ding. Dieser aktive Gehorsam wird sehr stark betont, dass Christus tut, was wir hätten tun müssen und dadurch die Ehre Gott gibt. Und jetzt, also es ist alles viel, viel komplizierter, als wir hier vereinfachen können. Warum haben wir jetzt mehrfach so eine Theorie gestriffen? Wir haben immer so angedeutet, irgendwer sagt das heute, ist aber gar nicht richtig oder sonst wie. Man kann da schon sagen, es gibt heute ja weltweit 500-600 Evangelikale. In der evangelikalen Bewegung gibt's heute, und jetzt weiß auch keiner, bei wie vielen, aber beim ziemlichen Anteil evangelikaler Menschen, die Idee, nein, nein, das Entscheidende ist doch, dass Christus die Hölle und den Zorn und die Vergeltung und die Rache Gottes erlitten hat, und wenn das nicht so wäre, könnten es gar nicht. So, und dazu muss man jetzt auch sagen, das haben die gar nicht erfunden, das kommt sogar aus, das wurde von sehr bekannten Leuten vertreten, nicht von Anselm, davor auch nicht großartig. Im Spätmittelalter entwickelt sich so eine Lehre, und bei den Reformatoren kommt das vor.
Ganz genau.
Bei Luther nicht so zentral.
Es gibt ein paar Liedstrophen, ne?
Es gibt Liedstrophen.
Schon auch Besänftigung auch, des Zornes Gottes und so.
Und bei Luther gibt es aber keine Abhandlung, also bei ihm ist es ein Nebenthema. Ja. Bei Zwingli und Calvin ist das in der Tat die Linie.
Oh, das tut uns jetzt leid für alle Reformierten hier.
Genau, und vor allem Calvin. Ne? Also Zwingli braucht diese Sprache, weil es ist eine spätmittelalterliche Anschauung. Und bevor wir da kritisch sind, möchte ich die aber erstmal stark machen. Ja. Also selbst diese problematische Lehre, dass Christus Gottes Vergeltung und Zorn erleiden musste, um Gott gnädig zu stimmen. Wie kann man auf so eine Idee kommen? Na, ich glaube, was man sich schon einfühlen kann, das entsteht in einer Zeit großer Straf- und Höllenängste im Mittelalter und auch bei den Reformatoren. Die Angst, Gott wird mich ins Fegefeuer werfen oder ins ewige Feuer, die Hölle, und ich werde brennen. So, und wenn dann dir jemand sagt, nein, nein, du musst Gottes Zorn nicht erleiden, Christus hat es an deiner Stelle getan, dann ist es ja eine Zuspitzung, die in dieser Situation tröstlich ist. Ich bringe mal Zitate aus dem Heidelberger Katechismus zum Beispiel. Ne? Da wird gefragt, warum folgt im Glaubensbekenntnis abgestiegen zur Hölle? Und jetzt muss man kurz wissen, dies niedergefahren zur Hölle oder hinabgestiegen in das Reich des Todes in der reformierten Tradition bedeutet im reformierten Zusammenhang, Christus hat die Höllenstrafe erlitten an meiner Stelle. So, und der Heidelberger Katechismus sagt dann als Antwort auf Frage 4, damit wird mir zugesagt, dass ich selbst in meinen schwersten Anfechtungen gewiss sein darf, dass mein Herr Christus mich von der höllischen Angst und Pein erlöst hat, weil er auch an seiner Seele unaussprechliche Angst, Schmerzen und Schrecken am Kreuz und schon zuvor erlitten hat. So, das ist der seelsorgerliche Sinn dieser reformierten, dieser kalvinistischen Deutung. Christus hat die Hölle erlitten an meiner Stelle. Oder nehmt sowas wie Paul Gerhardt. Ne? Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird, um das Herz zu sein, so reiß mich aus den Ängsten, Kraft deiner Angst und Pein. Auch hier ganz seelsorgerlich. Nicht? Wenn ich Angst habe vor Hölle und Verlorenheit, dann schaue ich auf Christus, der hat das alles erlitten für mich, dass ich es nicht erleiden muss. Also auch kein Calvin-Bashing. So in dieser Situation hat es eine seelsorgerliche Note zu sagen, hab keine Angst vor der Hölle, Christus hat sie für dich erlitten.
Und es ist wie so oft, wenn man diesen seelsorgerlichen Kontext mit bedenkt, da wird mir die Prädestinationslehre von Calvin durchaus sympathisch und verständlich. Und auch das hier wird mir sympathisch und verständlich. Wenn man es aber aus diesem Kontext löst und meint, man könnte daraus nun jetzt die eindeutige Lehre vom Kreuz Christi stricken und für alle auch zur Voraussetzung machen und verbindlich einfordern, dann wird's gefährlich. Denn was jetzt sich entwickelt hat, das können wir auch jetzt kirchen- oder theologiegeschichtlich nicht exakt nachzeichnen, aber es ist eben doch eine Lehre, die ungefähr so funktioniert. Und ich nenne jetzt mal so ein paar Leute, wo ich das also auch bis in die Literatur hinein verfolgt habe. Es gab vor vielen Jahren mal so eine Schulung im freikirchlichen Bereich, Evangelikale, die hieß am Anfang Evangelisation explosiv. Ne? Das dachte ich, oh Hacke, während die Bomben fliegen, fliegt jetzt auch das Evangelium wie eine Bombe um die Ohren. Hinterher hat man dann, glaube ich, Evangelism Equipment, also EE, da gab es Kurse und ich war immer froh, dass ich dachte, ja, die packen das heiße Eisen wenigstens noch an. Aber dort und auch in vielen anderen, auch in dieser Goslarer Erklärung zum Kreuz als der Mitte des Heils, wo ich selber noch dran mitgewirkt habe, war das eben auch genau dieser Mechanismus und der kommt jetzt ohne das seelsorgerliche Anliegen aus. Man sagt nämlich, wir können das Kreuz Jesu folgendermaßen erklären. Eigentlich, also einerseits, Gott ist heilig, er ist gerecht, das bedeutet, er muss die Sünde bestrafen. Zugleich ist Gott aber auch Liebe und deshalb will er nicht den Tod des Sünders. Und jetzt kommt Gott auf eine coole Idee. Er nimmt statt meiner seinen Sohn Jesus Christus und bestraft ihn an meiner Statt. Dadurch wird seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit Genüge getan. Wenn dem Genüge getan ist, kann er sich uns in Liebe und Barmherzigkeit zuwenden und kann uns die Sünden vergeben. An dieser Theorie ist so ziemlich alles falsch, was falsch sein kann, Thorsten.
Weil, ja, also, durch die Verkürzungen, ne? Das sind so Elemente irgendwie, aber die Verkürzung macht es insgesamt eigentlich falsch.
Exakt, ja. Weil Vergebung ist ja der Clou der Geschichte. Vergebung braucht nicht eine Vorleistung, damit sie geschieht, sondern das ist ja der Clou. Vergebung verzichtet auf Bestrafung, verzichtet auf Wiedergutmachung, weil es nicht, aber das ist nur ein Detail. Der Clou der ganzen Geschichte, bis heute hörst du Formulierungen, am Kreuz hat Gott sich mit sich selbst versöhnt. Was wurde in Gott versöhnt? Also in Gott wurden diese widerstrebenden Pole seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit und seine Liebe und Barmherzigkeit, die wurden am Kreuz versöhnt. Und das finde ich einerseits unfassbar abstrakt. Das Gottesbild, was dort herrscht, finde ich, also das ist schon ziemlich schizophren. Ne? Ja. Ein Gott, der vor uns steht mit zwei widerstrebenden Willensrichtungen, das finde ich auch sehr, wir denken alle immer menschlich über Gott, natürlich. Aber es gibt gewisse Dinge, die sind schon ziemlich menschlich über Gott gedacht. Und also das finde ich, dort sieht man, nee, jetzt wird's schief.
Es ist halt auch nicht biblisch, ne? Also du hast nirgendwo in der Bibel quasi polare Eigenschaften, die Gott klarkriegen muss. Wo von den Eigenschaften Gottes die Rede ist, da ist die Rede von seiner Gnade, seiner Barmherzigkeit, seiner Güte, seiner Treue, seiner Freundlichkeit, seiner Gerechtigkeit sehr wohl, ja seiner rettenden Gerechtigkeit. So, Gott hat nicht irgend so einen düsteren Pol, wo er auch eine Artemis in sich hat, die einfach so gekränkt ist, dass er sagt, und jetzt soll das Mädchen sterben und so, sonst werde ich nie wieder mich bunden. Das ist nicht der Gott der Bibel. So. Und das, was du beschrieben hast, ist auch nicht die kirchliche Lehre, es ist nicht die kirchliche Tradition, es ist ein Strang im Spätmittelalter entstanden, in der Reformation vorhanden, nachvollziehbar in einer bestimmten Zeit. Interessanterweise ist es nicht katholisch. Mir ist das mal aufgefallen, freikirchlicher Theologe hat mal die Benediktbücher, Jesusbücher durchforstet und dann gesagt, Benedikt glaubt gar nicht an das stellvertretende Strafleiden Jesu. Ja. War ich erstmal verwundert und dachte, der ist ja so konservativ, der glaubt doch bestimmt alles. Und habe dann gemerkt, ja tatsächlich, also Josef Ratzinger, Papst Benedikt, hat nie sowas vertreten wie ein stellvertretendes Strafleiden Jesu. Ich dachte erst, hat er das vergessen oder wie kann das sein? Dann habe ich mich da mal beschäftigt und gemerkt, nein, der ist einfach gut katholisch. So ein gut katholisch, Mittelalter ist wahnsinnig viel los. Eine Frühscholastik, die haben da ihre Dinge, Spätscholastik, hält man im Nachhinein oft für problematisch. Er folgt Thomas von Aquin. Und Thomas von Aquin hat da überall drüber nachgedacht, über die ganzen Sachen und auch die Frage gestellt, was ist denn Satisfaktion? Was ist denn Genugtuung? Was ist denn Sühne, Opfer in dem, was Jesus tut? Und Thomas sagt ganz klar, naja, es ist nicht das Leiden Jesu, es ist die Liebe. Die Liebe Jesu am Kreuz, seine vollkommene Liebe, sein vollkommener Gehorsam, das ist die Liebe. Im Katechismus katholischer Kirche, im Kompendium heißt es, die Liebe des Sohnes versöhnt die ganze Menschheit mit dem Vater. Das österliche Opfer Christi erlöst die Menschen auf einmalige, vollkommene und endgültige Weise. Ja, und es ist die Liebe und nicht das Leiden. Und das wird ausdrücklich auch differenziert und das ist bei Benedikt auch ganz klar. Also diese Lehre einer stellvertretenden Strafleidenstheorie, Penal Substitution auf Englisch, es ist eine calvinistisch-evangelikale Sonderbildung. Sie ist nicht katholisch, so sie ist nicht altkirchlich, sie ist auch nicht biblisch, sie hat Wahrheitsmomente, aber eigentlich ist sie eine Verirrung.
Das Interessante finde ich dort, wo diese Art, über das Kreuz Jesu zu denken, kritisiert wird, auch von liberaler Seite kritisiert wird, hat man sich auch nicht die Mühe gemacht, Anselm und die ganze Kirchen- und Theologiegeschichte mal wirklich zu lesen oder dem auch gerecht zu werden. Also auch die Gegenkritik baut dann teilweise auch Strohmänner auf. Und erst so in den letzten 20, 30, 40 Jahren hat die Theologie dann noch mal ein ganz neues Licht auch reingebracht, sodass wir heute eben tatsächlich ein bisschen besser sortieren können, was war was, wer hat wie was gedacht und wo ist dann auch eine gewisse Kritik halt berechtigt, aber wo ist sie eben auch überhaupt nicht berechtigt. Ja. Wir verzichten jetzt drauf. Es gibt eine massive Kritik an dieser Art, über das Kreuz Christi zu denken. Es ist die Kritik, das ist ein mythisches, dunkles Gottesbild. Befreiungstheologien, feministische Theologie sagt, das ist ein patriarchales, ein sadomasochistisches Gottesbild. Es ist ein lebensfeindliches Menschenbild. So böse sind wir, dass Gott für uns sterben musste und so. Also es ist rabenschwarze Lehre vom Menschen. Da bleibt kein gutes Haar am Menschen. Es ist ein gefährliches Beziehungsmodell. Die liberale Theologie im Gefolge von Kant sagt, das ist ein Angriff auf die Personenwürde. Der Mensch muss selber gerade stehen für das, was er da gemacht hat. Und auch ganz wichtiger Kritikpunkt finde ich, es legitimiert eigentlich Gewalt als ein Mittel zur Erlösung, als ein Mittel zur Konfliktlösung. Also ich will doch noch an einer Stelle ist mir das mal echt mal aufgefallen, Thorsten. Ich habe mir das mal ganz schlicht überlegt. Ne? Was wäre, wenn mein Sohn etwas mir gegenüber getan hat, wo echt irgendwie der Hase im Pfeffer liegt, ne? Und was auch Konsequenzen hat. Und dann gehe ich zu meinem Sohn und sag ihm, hey du, weißt du, also ich schau da großzügig drüber weg, weil ich hab deiner Schwester das aufgebrummt, was ich eigentlich dir hätte aufbrummen müssen. Da müsste mein Sohn eigentlich sofort auf die Idee kommen und müsste sagen, Papa, wenn du das machst, dann kann ich mich nicht mehr wirklich zu dir liebevoll in Beziehung setzen. Und dass man teilweise nicht auf so schlichte Gedanken mal kommt, wie toxisch ein solches Beziehungsmodell zwischen Gott und mir ist, wo ich allen Ernstes behaupte, dass Gott einen anderen an meiner Stadt verprügelt, foltert und ermordet, weil er eigentlich mich prügeln, foltern und ermorden müsste. Ja. Da geht alles auseinander.
Es ist so und das geht bis in die Kindererziehung. Ich habe neulich auf irgendeinem Streamingdienst gesehen, super religiöse Mom, wie sie ihre Kinder erzieht. Und ein Kind hat nicht gehorcht und einen Fehler gemacht. Was macht die Mom? Sie nimmt das Lieblingskuscheltier des Kindes und sagt, noch einmal sowas und ich schneide deinem Kuscheltier den Kopf ab. So, und das ist so eine Logik und das ist so eine Scheißerziehung und das ist so eine kranke, grausame Weise, Kinder erziehen zu wollen. Und wenn man fragt, wo hat die so einen Scheiß her, muss man sagen, ja, ein bisschen aus ihrer Religion, aus ihrem Gott, denn ihr Gott macht das auch so, da ist Vergeltung und so. Das ist eine Logik. So, und wenn wir anschauen, wie sehr Jesus doch für ein Ethos der Gewaltfreiheit, der rettenden Gerechtigkeit, der gewinnenden Liebe steht, es ist eine absurde Beziehung und es ist ein absurdes Erlösungsdenken, was auf genauso ein Blödsinn von der Logik her auch zu beruhen scheint.
Ja, also die Kritik könnten wir ausgiebig und durchaus auch süffig, aber auch erschreckt weiterziehen. Machen wir nicht. Wir kommen zum Abschluss dieser Folge. Wir haben uns hingesetzt und sind jetzt auch mit Hilfe neuerer Entwürfe zum Kreuz und zum Kreuzestod Jesu haben uns gesagt, wir zapfen da mal an bei unterschiedlichen Dingen, die in den letzten 30, 40, 50, 60 Jahren diskutiert worden sind und haben einfach mal für uns überlegt, was ist für uns, was ist für dich der tiefe Sinn dieses Kreuzes?
Und ich bin dankbar für meine Reise, verstanden zu haben, es gibt immer andere und neue Perspektiven. So ist es in der Bibel, so ist es in der Kirchengeschichte, so und so darf es sein. Und wer nur einen Weg hat, das ist auch schön. Ich habe in meinem Leben 4 Wege entdeckt. Ich fasse sie schnell zusammen. Was bedeutet mir das Kreuz? Erstens, das Kreuz ist für mich Gottes Nächstenliebe. Jesus hat gelebt, was er gepredigt hat, und er ist in dieser Wahrheit auch gestorben. Am Kreuz sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So, und er bringt damit Gottes Haltung zu den Menschen zum Ausdruck. Seine Ethik der Gewaltlosigkeit, die wird von ihm am Kreuz gelebt und er verkörpert damit Gottes Gewaltlosigkeit uns gegenüber. Und das ist etwas Ungeheures, Befreiendes. Er überwindet das Böse nicht mit Bösem, sondern mit Gutem. Und das nenne ich den ethischen Sinn des Kreuzes für mich und das ist ganz entscheidend. So, und hat eine lange liberale Geschichte, kann man sagen. Verzeihung statt so irgendwelche Theorien und so. So. Zweiter Punkt, Gottes Solidarität. Gott nimmt Anteil an unserem Leiden, er tritt ein in unsere Gemeinschaft, in unserem Geschick und wir nehmen an seinem Leiden Anteil und diese Solidarität, dass Gott auf der Seite der Opfer steht, das wird im Kreuz sichtbar. Victim und Sacrifice gehören zusammen. So, ich finde diese seelsorgerliche Zuspruch, Gott ist in unserem Leiden präsent, wichtig. Dritter Punkt, Versöhnung. Und jetzt die erste halbe Stunde. Sühne im guten Sinn, Opfer im guten Sinn, Stellvertretung im guten Sinn. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Gott überwindet die Sünde, das Böse. Gott befreit uns von unserer Schuld. Finde ich total wertvoll. Das ist nicht die Supertheorie, die jeden einzelnen Vers aufdröselt. Aber natürlich gehört es dazu, ganz klar. Vierter Punkt, Gott befreit, das Ende aller Opfer. So, es wird nicht mehr geopfert. Das ist für die Christinnen und Christen der ersten Generation klar. Ein für alle Mal und damit beginnt eine neue Welt. Der Kreislauf der Gewalt wird gestoppt. Der Sieg über Tod und Teufel führt zu einer Befreiungsbewegung in dieser Welt. So, und das ist diese befreiungstheologische Sicht. Feministische Theologie, Befreiungstheologie, ganz, ganz wichtig. Also das sind für mich die 4 entscheidenden Zugänge.
Ja. Also ich bin noch einmal gekommen jetzt, auch in der Vorbereitung auf unseren Podcast, dass ich echt gedacht habe, was ist das für ein Gott, der da am Kreuz landet? Das muss doch etwas zu tun haben mit der Art von Beziehung, zu der er sich entschieden hat, dass er eine bestimmte Art der Beziehung zu uns haben will. Und es ist für mich ein großes Rätsel, dass Gott sich anscheinend so sehr auf eine Beziehung der Liebe und der Barmherzigkeit und des Wohlwollens und der Güte und einer kerngesunden Ehre und Lebendigkeit mit uns eingelassen hat, dass er bereit ist, um unseretwillen, also wirklich alles in die Waagschale zu werfen. Ich verstehe mit neueren Ansätzen, die ich jetzt natürlich nicht ausführen kann, aber ich verstehe das schon, also dass Gott mit der Erschaffung der Welt und mit der auch der Menschheit und mit dieser Art von Beziehung der Liebe, dass er damit auch für sich selbst ein unendliches Risiko eingegangen ist. Das ist also dass die ewige Liebe, mit der Gott sich sozusagen selbst liebt, als Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass die echt der Grund ist und auch das große Ziel, dass Gott mit uns etwas Ähnliches erleben möchte, wie Vater, Sohn und Geist das von Ewigkeit zu Ewigkeit erleben. Und deshalb hängt Gott zutiefst mit drin. Und ich glaube, dass für mich wird das immer interessanter, das Kreuz Jesu Christi und sein Sterben zu denken als etwas, wo sich die Liebe Gottes zur Welt wie bewähren musste, wo sie sich wie unter Beweis stellen musste. Ich finde, eigentlich ist erst seit Gott gezeigt hat, bevor ich euch töte, bevor ich euch sterben sehe, übernehme ich das aus Liebe für euch. Bevor einer von euch umkommt, laufe ich dem hinterher und lass alle anderen zurück. Ja, also ich finde das so krass. Ich kann das beim besten Willen nicht erklären. Ich stammel, ich staune, ich denke, Gott, das hättest du nie machen dürfen. Wie naiv bist du? Das ist, also, und manchmal denke ich aber auch, der hat sich selber anscheinend wahnsinnig viel zugetraut, wenn dieses Projekt Schöpfung zu Ende geht. Deswegen würde ich ganz provokativ mit Leuten wie Magnus Stried und anderen würde ich sagen, also sühnt Gott nicht, jetzt benutze ich dieses komplizierte Begriff, sühnt Gott nicht am Kreuz sozusagen seinen Entschluss, den er in der Schöpfung gefasst hat und hat gesagt, ich erschaffe eine Welt aus Liebe und ich will nichts anderes als Liebe, bezahlt Gott dafür nicht den Preis, ne? So dass er das wirklich ernst meint. Und daraus ergibt sich für mich etwas unfassbar Schönes. Ich glaube, Gott hat am Kreuz auf Golgatha wirklich das Böse in einer ganz besonderen Weise überwunden, indem er eben zeigt, du überwindest das Böse nicht mit der Logik des Bösen. Du, nicht indem du sagst, ich bin noch mal stärker, ich setz noch mal einen drauf. Das ist die Gewaltspirale, die Eskalationsspirale des Bösen, sondern Gott verstummt. Gott gestattet es dem Bösen, dass das Böse sich an ihm austobt. Dass all das, was wir heute nennen, Verstrickung, Entfremdungsprozesse, Einsamkeit, Verlassenheit, Dunkelheit, das erlebt Gott an seinem eigenen Leib, hätte ich fast gesagt, in seinem eigenen Leben. Gott ist tatsächlich von Gott verlassen. Da kommt eine Trennung in Gott hinein. Und deshalb ist mir auch die Auferstehung so wichtig, über die wir beim nächsten Mal sprechen werden. Die Auferstehung macht es dann eben deutlich klar. Nein, es gibt keine größere Macht als die Liebe Gottes. Also Gott schlägt das Böse nicht mit bösen Mitteln kaputt, sondern mit den Mitteln der gekreuzigten Liebe überwindet er das Böse, sodass ich an diesem Kreuz wie Ahne, das gilt für mich. Es gibt auf dieser Welt keine Macht, die mich trennen kann. Es gibt kein Leid, kein Schicksal, es gibt nichts. Auch ich selber kann gar nicht schlecht und übel genug sein, um zutiefst von der Liebe Gottes getrennt zu werden. Das Letzte mache ich nur ganz kurz, Thorsten. Ich denke an die Opfer. Ich finde, auch den Gedanken hast du eben auch eingebracht, dass Gott nicht einfach so über den ganzen Unsinn und den Scheiß und den Missbrauch, den Menschen anderen Menschen antun, hinweggeht, sondern dass Gott deutlich macht, das ist verurteilungswürdig, das ist verdammenswürdig. Jeder, der schon einmal Opfer von Gewalt oder von Mobbing geworden ist, wird ein Loblied singen auf einen Gott, der den Tätern das nicht einfach durchgehen lässt. Und ich glaube, es geschieht hier etwas ganz Geheimnisvolles. Gott steht auf der Seite der Gefolterten, der Geschändeten, der Gemobbten, der Ausgegrenzten. Und das wird für mich nirgendwo so deutlich wie am Kreuz auf Golgatha. Und es muss etwas mit den Tätern geschehen. Die müssen das auch schnallen und umkehren. Und erst wenn das geschieht, wird diese Welt wieder gut werden. Wie das dann mal geschehen wird oder nicht. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, also das leuchtet für mich im Kreuz enorm auf. Und im Namen der Opfer finde ich das Kreuz auch so wichtig.
Ja. Ja, Sühne im guten Sinne ist Wiedergutmachung und das ist der Sinn des Kreuz. Gott macht wieder gut auf wunderbare und vielfältige Weise durch liebendes Leiden und leidendes Lieben.
Starkes Schlusswort. Wir müssen hier radikal beenden und danken für eure Aufmerksamkeit. Schaut euch unser Dossier an. Es wächst, es wird auch in Zukunft weiter wachsen und wir kündigen schon mal an, in 2 Wochen, wenn ihr es denn hier hört, kommt dann etwas zum Sinn der Auferstehung heute. Macht's gut.
Macht's gut. Ciao.